Und heute geht es um den heiligen Pater Pio. Herzlich willkommen dazu, sagt Gabi Fröhlich. Kaum ein italienischer LKW oder eine italienische Bar, wo nicht ein Bildchen von Pater Pio von Petrelcina hängt. Im Zweifel hat man in Italien Pater Pio doch lieber mit im Boot. Sicher ist sicher, schließlich war er ja schon zu Lebzeiten bekannt für die Kraft seiner Fürbitte. Unsere Söhne bezeichnen Pater Pio als krass. Sein Leben war krass, seine Auseinandersetzungen mit der Unterwelt sowieso und die Wunder, die auf seine Gebete zurückgeführt werden, sind gar absolut krass. Kann man von solch einem Heiligen der Superlative das Beten lernen? Das wollen wir heute sehen in der Gebetsschule mit Pater Paulus Maria Tautz von den Franziskanern von der Erneuerung. Herzlich willkommen in Balderschwang bei uns im Studio, Pater Paulus.
Ja, hallo. Viele Grüße hier vom Berge.
Pater Paulus, Sie sind selbst Kapuziner, also die Franziskaner von der Erneuerung sind eine Kapuzinerreform. Kapuziner war auch Pater Pio. Pater Pio war ja schon zu Lebzeiten auch viel innerkirchlicher Kritik und auch Anfeindungen ausgesetzt, Neidereien. Wie war denn damals seine Rolle im Orden?
Ich denke, die war nicht so umstritten, aber anstrengend. Ich glaube, die Brüder haben sich manchmal beschwert, dass er anstrengend ist, und er hat sich dann am Lebensende auch entschuldigt bei den Brüdern, dass sie durch ihn kein ruhiges Klosterleben hatten. Denn er hat ja viele von den Brüdern als Sekretäre beschäftigt. Er hat ja über 600 Briefe und noch viele Telegramme am Tag bekommen. Das konnte er gar nicht mehr bewältigen, und dann die Pforte war ständig besetzt und so weiter. Aber heute leben die Brüder immer noch vom Erbe, vom heiligen Pater Pio, und denke ich mir, es sind mächtig stolz, die Gemeinschaft und der Orden auf den großen Heiligen.
Ja, eine der Dinge, die man ihm damals vorgeworfen hat, war auch, dass eben so viel Personenkult um ihn betrieben werde, also dass sein Konterfei fast wie Amulette gehandhabt wurde, fast wie Glücksbringer getragen. Auch bis heute ist es ja so ein bisschen, die Tendenz kann ja schon ein bisschen in die Richtung gehen. Ich habe mal einen jungen Mann gehört in Italien, der irgendwann, als es in einem Glaubensgespräch eigentlich um Gott ging, gesagt hat, na ja, eigentlich glaube ich ja auch an die Madonna und an Pater Pio. Das war schon ziemlich sprechend. Kann das nicht auch tatsächlich irreführend sein?
Naja, er hat sich immer gewehrt dagegen. Ne? Er hat ja auch verrückte Sachen gemacht, manchmal mit seinem Strick Leute geschlagen und so, und dann manchmal jemanden aus der Beichte rausgeschmissen. Also rein theoretisch würde der heute schon ein paar Mal angezeigt werden, weil er so unpastoral wäre. Aber eben, er hat in der Beziehung, will ich mal sagen, kein Wert drauf gelegt, dass man Knicks vor ihm macht. Im Gegenteil, er hat auch regelrecht dagegen gearbeitet. Aber eben, die Italiener sind eben, wie sie sind. Ne? Also ich denke mir, das ist auch, was der moderne Mensch braucht. So Vorbilder, Stars, Helden. Und ich will dann noch im Vortrag über die Vaterrolle sprechen. Er hat eine Sache gesagt, die vielleicht mal die Nase rümpfen lässt. Ich habe mal mit einem Jesuiten gesprochen, und der hat gesagt, ach, der Pater Pio hat gesagt, er möchte Vater von Millionen werden. Wie demütig, ne? Aber es ist eben, da geht darum, um dieses Vorbild, Vaterrolle, diese Stabilität, dieses Fundament, dieser Felsen, dieses Vorbild, das möchte eigentlich ein Vater mitgeben. Und das wollte er auf alle Fälle. Er wollte ein Felsen der Brandung sein in einer verrückten Welt, ja.
Ein sperriger Heiliger, an dem man irgendwie nicht so richtig vorbeikommt, ist Pater Pio von Petrelcina. Und ich freue mich, wenn wir jetzt etwas mehr auch über das hören, was sein Gebet ausgemacht hat und was das uns zu sagen hat. Und dazu hören wir jetzt erst einmal die Gedanken von Pater Paulus Maria.
Ja, vielen Dank wieder für das Privileg, dass Sie zuhören, dass ich sprechen darf hier über diesen wunderbaren Heiligen in unserer kleinen Gebetsschule hier. Und wie schon gesagt, es ist ein großer Gigant im geistlichen Leben und denke ich mir für viele auch zu groß. Und aber einige komische Sachen passieren immer noch. Ich habe zum Beispiel jetzt nachgeschaut für die Heilige Messe, ob ich Messtexte finde. Nirgends habe ich Messtexte gefunden vom Pater Pio, also in neuen Messbuch nicht, beim Franziskanern im Messbuch nicht. obwohl der ja schon zu Lebzeiten so bekannt war und höchstwahrscheinlich könnte man davon ausgehen, dass da mal irgendwie ein Seligsprechungsprozess angeregt werden würde. Und dann habe ich noch so eine App, wo ich eigentlich, ich mal sagen, Texte vom Tag und auch liturgische Texte abgucken kann. Und die, da ging gar nichts, ne? Obwohl ich ja gutes WLAN habe und so. Gesperrt, runtergefahren, gar nichts ging. Und da habe ich mir gedacht, ah, Pater Pio lässt grüßen. Er ist immer noch, will ich mal sagen, oder der Struppi lässt grüßen, da will ich mal sagen, Gegenspieler. Und das hat ja auch der Pater Pio erleben müssen, dass er sogar blaue Flecken im Auge hatte und auf der Haut und von irgendwelchen Schlägereien mit Dämonen. Also diese Dinge, die eben krass sind, wie vielleicht die Jungs gesagt haben, interessieren die Leute immer noch. Und ich denke mir, gerade für junge Leute ist der Pater Pio nach wie vor ein Ansprechpartner, interessante Figur. Und es werden immer noch Filme gemacht und ich habe mal ein bisschen nachgegoogelt und die haben fast 1 Million Klicks und sowas, diese Filme, ne, kleine Filmchen und so. Das ist doch ein tolles Zeugnis eigentlich, wie das Übernatürliche, das Unnormale die Menschen bewegt. Und ich habe ja in New York, gibt es auch solche, überall wo wir waren, überall wo wir sind, auch hier in Deutschland gibt es Leute, die besondere Erlebnisse und Begegnungen hatten mit dem Pater Pio. Und ein krasses möchte ich ja erzählen aus New York, ein Bekannter von uns. Und der hat dann auch natürlich angefangen, sich zu bekehren und ein ganzes Pater Pio Apostolat aufzubauen. Und der hat mal so einen Tramper mitgenommen und der kam gerade vom Arzt und die haben ihm gesagt, der wäre unheilbar krank an Krebs und es ist im Endstadium und sie können aufgeben und das soll sich verabschieden von allem. So, und er fährt dann nach Hause und dann hat er gesagt, da kann ich auch so einen Tramper hier mitnehmen, der ja am Straßenrand steht, ne, und mitgenommen werden möchte. Und das ist so ein älterer Herr und der hat dann auch noch so einen Kopf bedeckt und so. Und der nimmt den mit und dann erzählt er ihm, ja, er ist eben unheilbar krank und so weiter. Und dann sagt der alte Mann, er soll sich keine Sorgen machen, er wird geheilt werden und so. Und hat er noch gedacht, das ist für ein Spinner hier und lässt dann wieder raus. Und dann später sieht er Bilder von Pater Pio und dann sagt er, das ist genau, so hat der Tramper ausgesehen. Das war praktisch erst vor 10 Jahren oder sowas. Und dann hat er gesagt, unglaublich, und da ist er wirklich geheilt worden, noch in, ist wahrscheinlich kurz noch diese Autofahrt. Und also in Limerick, wo ich auch 5 Jahre gelebt habe, da gab es ganz, ganz viele Zeugnisse. Also interessanterweise ist dieser tote Heilige immer noch ganz lebendig. Und das glauben wir auch, dass die Heiligen bei Gott sind und für uns eintreten, ja, als Fürbitter. Und vor mir steht ein Reliquiar, da ist ein kleiner Knochensplitter vom Pater Pio und ein Stück auch vom Beichtstuhl, bisschen Leder vom Beichtstuhl von San Giovanni Rotondo, wo er Beichte gehört hat. So eine ganz tolle Erinnerung. Und wir haben damit mit diesem Reliquiar ganz, ganz viele Heilungsgottesdienste in Irland gehalten. Also nach wie vor ist Pater Pio ein großer Heiler. So, und jetzt wollen wir ein bisschen einsteigen. Was ist das für ein Mann gewesen, für die, die ihn nicht kennen? So, und jetzt werden einige aufschreien. Es ist wahrscheinlich die eine ganz große Liebe zu Pater Pio haben. Wie schon gesagt, es gibt ganz viele Filme und Bücher über ihn und viele, die sich total gut auskennen und vielleicht auch noch ein bisschen heldenhafte Geschichten dazu dichten. Also jedenfalls ist es so, dass er ein ganz normaler Kapuziner sein wollte, immer sein wollte und bleiben wollte. Und er hat zum Beispiel jeden Tag sein Glas Bier getrunken. Das machen nämlich die Brüder damals. Und er hat das einfach mitgemacht. Er wollte in dieser Tradition der Brüder bleiben. Und er hat eben diese Stigmata von Gott empfangen. Das heißt, die Wundmale Jesu. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen das alles erklären. Stigmata, alles Fremdwörter, heißt eigentlich nur gezeichnet. Und er ist ein Gezeichneter. Es gibt ungefähr so 7 bis 10, ich denke mir noch mehr, aber offiziell Stigmatisierte in der katholischen Kirche. Angefangen vom heiligen Paulus wird vermutet, dass er die Stigmata hatte. Der heilige Franziskus natürlich auch, ein Franziskaner, von denen ja die Kapuziner ausgegangen sind. Und dann noch viele Frauen, vor allen Dingen Frauen, aber Padre Pio war der erste Priester, der heilige Franziskus war Diakon. Also, und das war was Besonderes, ein Priester trägt die Stigmata und da wird natürlich auch die Kirche nervös. So, jetzt müssen wir das ein bisschen erklären, der mystische Leib Christi, also wir haben hier auf Erden die Arme, Beine, Augen, Ohren, Münder von Jesus und Jesus, das Haupt, ist aber im Himmel, sitzt zur Rechten Gottes des Vaters, der für uns eintritt. So ist das zu verstehen und das ist eben im 1. Korintherbrief 24 bis 29 ganz gut erklärt, die heilbringende Kraft des Leidens und der heilige Apostel Paulus schreibt, für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben, was an Leiden Christi noch fehlt. Und dieses ganze Sühneopfer, ja, für jemanden Sühne leisten, was Jesus ja für uns macht, der keine Schuld hat, leistet Sühne für die Sünder, ja, er stirbt für die Freunde, obwohl wir noch Sünder waren. Also das ist das eben das große Liebeszeugnis des Herrn, deswegen verehren wir auch das Kreuz, schreibt eben auch Johannes Paul II. In seinem apostolischen Schreiben Salvivici Doloris, also die Erlösung, das erlösende Leiden, eben die Wichtigkeit für das Heil des Leidens. Wir keine Erlösung ohne Leiden. So, das ist eine harte, will ich mal sagen, bittere Pille für unsere heutige Zeit. Wir wollen ja eigentlich alles Leiden hinter uns lassen. Wir haben extrem Angst vorm Leiden, aber jetzt leiden wir für die Kirche. So einer trage des anderen Last. Das ist ja auch im Galaterbrief 6, 6. Kapitel, Vers 2, so beschrieben. Und will ich mal sagen, kein Wunder, dass die katholische Kirche nicht gerade viele Freunde hat, weil wir eben so viel übers Leiden sprechen, übers Opfer, Sühne. Das sind nicht gerade so moderne Worte, wovon man gerne ein Lied schreiben möchte. So, und aber wenn jemand leidet, ist es auch ein, nicht alles ist ein Leiden Christi, nicht alles ist ein Kreuz Christi, aber wenn man viel leidet, leidet man oft für andere. Wir leiden auch für unsere eigenen Sünden. Jede Sünde hat eine Konsequenz. Also Leiden ist Teil unseres Weges. Deswegen verehren wir auch den Kreuzweg, auch eine franziskanische Erfindung. Oder eben die Kreuzverehrung am Karfreitag, alles diese Dinge, die ganz stark katholisch sind, aber eben die auch Sinn machen. So, und ich habe ja schon angefangen zu erzählen, dass man keine Messtexte findet vom heiligen Padre Pio, obwohl der schon lange bekannt ist. Und ja, aber es ist eben so eine Unbehagen über diesen Heiligen. Oje, das Kreuz, Stigmata, stimmt das alles? Wenn man so Wikipedia nachschaut, da denkt man, ein großer Schwindler ist gestorben, großer Verbrecher, der Geld geklaut hat, um ein großes Krankenhaus zu bauen und so weiter. Also ganz schlimme Sachen liest man da. Und ich denke mir auch in der heutigen Zeit, wir tun es sehr, sehr schwierig mit solchen Leuten. Die Franziskaner haben einige solche Priester hervorgebracht. Der heilige Josef von Cupertino am 18. September ist sein Festtag. Der ist immer so einen halben Meter über den Erdboden geschwebt. Vor allen Dingen bei der Heiligen Messe musste man ihn sogar anbinden, dass er nicht zu weit hochschwebt, also und dann runterkracht oder irgendwie was kaputt macht. Und dann der heilige Leopold Mandic, eigentlich auch ein Zeitgenosse vom heiligen Padre Pio, der sehr, sehr viel Beichte gehört hat, ist mit einem kleinen Hocker in die Messe gegangen, weil er so klein war. Er war, glaube ich, nur 1,40 hoch und er konnte nicht mal richtig auf dem Altar reichen. Also hatte er immer einen kleinen Hocker dabei. Und dann eben der Padre Pio natürlich, der für uns alle jetzt bekannt ist, der manchmal 4-3 Stunden lang die Messen gefeiert hat. Und ganz klar, dass viele moderne Priester damit null zurechtkommen. So, er hat immer wieder auf das Leiden hingewiesen, auf das wahre Priestertum Jesu Christi. Und wir dürfen nicht vergessen, Jesus selbst war ein komischer Priester, also ein Handwerker, ein Laie, der gesagt hat, ich bin Priester, Altar, Tempel und Opfer zugleich. Also das müssen wir erstmal verdauen. Und der heilige Padre Pio ist natürlich nicht so geboren. Er ist geboren als Francesco Forgione Am 25. Mai 1887 in Süditalien, Pietrelcina, ist auch ein bekannter Wallfahrtsort mittlerweile. Und er war kein normales Kind, ein bisschen kränklich immer, aber er hat mit 5 Jahren schon einen Schutz eingesehen, das Herz Jesu, den Teufel. Und er hat einer massiven Heilung in seiner Pfarrgemeinde beigewohnt. Also, und einige sagen, höchstwahrscheinlich erbetet als kleines Kind. Hat eine ganz kurze Schulbildung nur genießen können, weil er immer arbeiten musste. Und dann sind sie mit 10 Jahren schon zu den Kapuzinern gegangen, weil er den Wunsch hatte, bei den Kapuzinern einzutreten, also als Kind. Kann man sich mal vorstellen. Also er hat sogar einen Deal mit Gott gemacht. Mit 5 Jahren, wenn du mich das Opfer annimmst meines Lebens, dann diene ich dir das ganze Leben. Und dann hat er so eine Hand auf seinen Kopf gespürt, also als Zeichen, ja, der Annahme dieses Angebotes. Und also alles nicht ganz normal. Selbst die Familie hat extrem gelebt, also in heutigen Zeiten extrem, damals normal. Also tägliche heilige Messe, täglicher Rosenkranz, 3-mal die Woche Fasten. Die haben ja im Grunde immer gefastet. So wenig hatten die zu essen. Und da kann man sich vorstellen, das war ein Fundament, das war eine Ausbildung, ein Training, den der kleine Francesco schon bekommen hat. Das können wir uns heute gar nicht oder schlecht vorstellen. So, und die Kapuziner schicken den Francesco mit seinen Eltern wieder zurück, dass er mehr Bildung braucht. Höchstwahrscheinlich haben die gesagt, ne, der braucht noch ein paar Jahre, also an Lebensalter, ne? Aber das ist eine Krankheit, die heilbar ist. Und so ist der Vater in die USA gegangen, das muss man sich überlegen, was die für Opfer gebracht haben, um für die Schule den Nachhilfeunterricht für Francesco bezahlen zu können. Also es ist eine echte Liebe der Eltern, großes Vorbild des Opferbrings, auch für Francesco. Und so ist er möglich, mit 12 Jahren, das war ja damals auch normal, relativ spät, die heilige Kommunion zu empfangen und damit auch die heilige Firmung. Das haben die mit einem Aufwasch gemacht, das wird höchstwahrscheinlich bei uns auch noch kommen, weil die es nicht mehr schaffen, an die Jugendlichen ranzukommen. Aber damals hat das eben einfach andere Gründe gehabt, aber höchstwahrscheinlich gibt es immer mal ein paar Gründe, warum das schwierig ist, Sakramente zu spenden. So, und am 6. Januar 1903 tritt er bei den Kapuzinern ein, gerade 15 Jahre alt. So, und einige Tage später schon empfängt er den Habit und legt ein Jahr später das Gelübde ab. Ist wahrscheinlich nicht mal ein Jahr, vielleicht ein paar Monate später. Also alles Schlag auf Schlag. Früher haben die Leute sich schnell entschieden. Die Leute sind auch eher gestorben. Die hatten noch keine Penicillin oder sowas. So, es ging alles ein bisschen schneller. Die Leute mussten sich auch schneller und radikaler entscheiden. So mit 17 Jahren begannen schon seine geheimnisvollen Krankheiten, Schwindelanfälle, Migräneanfälle, hohes Fieber. Und so, er konnte trotzdem das Theologiestudium beenden, wobei er aber eigentlich fast nur krank war. 7 Jahre lang Studium und fast nur krank. Jedenfalls hatten Mitbrüder schon zu diesem Zeitraum festgestellt, dass er oft in Ekstasen fällt. Und das sind so besondere mystische Phänomene, dass man eben, wie ich mal sagen, nicht so einfach erklären kann. Und eben, dass er schon auch über einem Boden geschwebt ist, wenn man den Brüdern glauben kann. Aber ich denke schon, dass die nicht lügen werden, dass es schon immer solche Berichte gab von diesem besonderen jungen Mitbruder. Trotz vieler Krankheiten am 27. Januar, irgendwie lieben die den Januar, 1907, legt er die ewige Profess ab, was sehr erstaunlich ist, weil damit verpflichtet sich auch die Gemeinschaft für Lebenszeit für diesen kranken Bruder zu sorgen. Also muss er doch irgendwie Eindruck gemacht haben, dass sie ihn nicht weggeschickt haben, obwohl er immer krank war. Ich denke, er hat überzeugt durch seine Brüderlichkeit, durch seine Demut, Einfachheit und, denke ich mir, Heiligkeit. Das hat man jetzt wahrscheinlich am Anfang schon gemerkt. So 1910 wird er heimlich in einer Nebenkapelle in der Kathedrale von Benevento vom dortigen Erzbischof geweiht, gerade 23 Jahre alt. Also ein ganz junger Mann, aber schon immer krank, immer schwächlich, aber eben heiligmäßig. 1911 schrieb Pater Pio an seinen Oberen, Pater Benedetto, von einem stechenden Schmerz in der Handfläche seiner beiden Hände. 1915 wird Pater Pio zum Militär eingezogen, ist der Erste Weltkrieg, aber bald auch wegen Krankheit entlassen. Das wird sich nochmal wiederholen, 1917, aber in der Zwischenzeit passiert viel. Er wird eben nach Hause geschickt. Es liegt auch daran, dass die Klöster halb leer waren, weil viele beim Militär waren. Waren ja viele junge Männer auch in diesen Klöstern und die mussten alle zum Militär und hat man einfach den Pater Pio nach Hause geschickt und er lebt dort in seiner Heimatstadt Patrocina in einem alten Turm neben seinem Familienhaus. So, seine Mutter sorgt für ihn und ich denke mir, das ist auch so ein Grund, dass Pater Pio einen super feinen Sinn hatte für pastorale Nöte der Leute. Er hat eben in dieser Zeit als junger Priester mit den Leuten Tür zu Tür gelebt und er hat alles mitbekommen. Das war ja auch der Erste Weltkrieg, viele Tote, viele Nöte, Hungersnot, es gab politische Nöte. Also ich denke mir, viel Angst und Terror und er hat das alles nächster Nähe mitbekommen und ich denke mir, das ist auch sein Priestertum geformt. 1916, Anfang des Jahres, empfängt Pater Pio die unsichtbaren Wundmale in seinen Händen und Füßen in einer kleinen Kapelle neben einem großen Baum. Und heute weist der Baum so ein bisschen mystisch auch auf den Baum im Garten Eden hin. Ja, das Baum des Lebens, aber auch der Baum der Sünde. Das Kreuz wird der neue Baum des Lebens im neuen Garten Jesu Christi, der uns heimführt zum Haus des Vaters. Also sehr starke Bilder unserer Erlösung. Und er verbringt diese Jahre in einem kleinen Gartenhaus in der Nähe seiner Familie, in diesem Turm. Er zelebriert eben jeden Tag die Heilige Messe, verbringt viele Stunden im Gebet und die Leute berichten zum ersten Mal von besonderem Rosenduft, der von ihm ausgeht. Aber das dauert nicht lange. Der Superior vom Kloster, von unserer lieben Frau der Gnade, in San Giovanni Rotondo, wo er hinversetzt wurde, aus gesundheitlichen Gründen, sagt wörtlich, er soll zurück ins Kloster kommen, tot oder lebendig. Er sagt einfach Schluss damit, mit diesem Zuhause rumhängen in seiner Heimatstadt. Das war damals sehr, sehr unüblich. Man hat einfach dann eine ganz starke rote Linie gezogen zwischen Kloster und Familie. Oft haben die Leute ihre Heimatstadt nicht mehr gesehen und so aber auch Pater Pio, er verabschiedet sich für immer von seiner Heimatstadt. Petrocina wird die kleine Stadt nie mehr sehen und er geht Anfang August 1918 eben in das Kloster und wird von den Wundmalen und empfängt die Wundmale Christi vor einem kleinen Kreuz auf der Kirchenempore ganz hinten, wo er einsam gebetet hat. Er beschrieb, dass seinem Oberen, Zitat, ein Mann warf ein glühendes eisernes Instrument auf mich und plötzlich empfand ich furchtbare Schmerzen an den Händen und Füßen und in meiner Seite. Das ist ganz, ganz ähnlich, wie das der heilige Franziskus beschreibt, besser gesagt sein Biograf, der Thomas von Celano, auch um die gleiche Zeit im August 1224 auf dem Berg Laverna in Mittelitalien hat sich Franziskus zurückgezogen. Und dann schreibt er, Franziskus sah in einem Gottesgesicht einen Mann über sich schweben, ein Seraph ähnlich, der sechs Flügel hatte und mit ausgespannten Händen und aneinandergelegten Flügeln ans Kreuz geheftet war. Große Wonne durchdrang ihn und noch tiefere Freude erfasste ihn über den gütigen und gnadenvollen Blick, mit dem sich vom Seraph betrachtet sah, dessen Schönheit unbeschreiblich war. Doch sein Hängen am Kreuz und die Bitterkeit seines Leidens erfüllte ihn ganz mit Entsetzen. Und so erhob er sich, sozusagen traurig und freudig zugleich, und Wonne und Betrübnis wechseln in ihm miteinander. Er dachte voll Unruhe nach, was dieses Gesicht wohl bedeute. Also das ist die Beschreibung des Empfang der Wundmale des heiligen Franziskus. Und jetzt quasi 700 Jahre später das vom heiligen Pater Pio. Also es ist eine Tradition in der franziskanischen Familie, Stigmatisierte zu haben. Und von Anfang an, auch in Zeiten von Franziskus, war das umstritten. Und jetzt eben auch beim Padre Pio, es wurden mehrere Untersuchungen gemacht, er wurde auch ein bisschen gequält. Einige Ärzte, auch Priester, haben falsche Aussagen gemacht. Es war, würde ich mal sagen, auch die Zeit der Aufklärung. Das 19. Jahrhundert wurde ja auch als das ungöttliche, also gottlose Jahrhundert bezeichnet, wo sich viele abgewandt haben von der heiligen Kirche, vom heiligen Glauben. So, und in dieser Zeit wird vielleicht auch der heilige Padre Pio reingeschmissen, so als Zeugnis des lebendigen Gottes, des ewigen Priestertums Jesu Christi. Wir wollen jetzt erstmal Musikpause machen, damit wir dann noch nach der Pause weitermachen können.
In der Gebetsschule der Heiligen stellen wir Ihnen heute den heiligen Pater Pio vor, auch mit Schwerpunkt auf sein geistliches Leben. Pater Paulus Maria Tautz von den Franziskanern von der Erneuerung stellt uns diesen großen Kapuzinerpater vor. Und wir werden dann gleich auch noch schauen, wie das Gebetsleben von Pater Pio auch uns inspirieren kann.
Ja, genau. Und was beim Padre Pio so raussticht, ist eben das übernatürliche Leben, dass Himmel und Erde eigentlich die Grenzen verlieren. Und das, denke ich mir, macht viele nervös, die eigentlich mit Übernatürlichen gar nicht rechnen. Wie schon gesagt, wir sind in dieser Zeit der Aufklärung, der modernen Theologie, wo es eigentlich keine Wunder gibt, nur Zeichen, was auch seinen Sinn hat, aber eben die Gefahr besteht eben, dass man eigentlich Gott gar nichts mehr zutraut. Auf alle Fälle keine Wunder, nichts Übernatürliches. So, und er bekommt das bald zu spüren, 1920 bis 1922 und dann nochmal von Juni 1931 bis Juni 1933 darf Padre Pio keine öffentliche Messe mehr feiern, keine Beichte mehr hören, keinerlei Besuch empfangen, keine Briefe schreiben und so weiter. Er ist total zum Schweigen verurteilt und er nimmt das an, auch sehr gehorsam. Er ist echt ein gehorsamer Sohn der Kirche und er nutzt die Zeit, er studiert viel und er liest viel und das hat auch seinen Sinn, hat ja alles Sinn bei Gott, was passiert. Es gibt keine Unfälle bei Gott, sondern eben, dass er sich vorbereiten muss auf ein unglaubliches Apostolat, ein weltweites Apostolat, was er nicht absehen konnte, weil der Krieg geht zu Ende und viele Soldaten, amerikanische Soldaten kommen zu ihm und sie tragen diese Botschaft in die ganze Welt hinaus, vor allen Dingen in die USA, wo dann wiederum sehr, sehr viel zurückkommt an Spenden. Davon kann er dann das Krankenhaus bauen, Trost der Kranken. Und dieses Apostolat ist vor allen Dingen, auch ein Schritt nach vorne, wo er merkt, Gott benutzt ihn auf eine wunderbare Weise. Das möchte ich jetzt noch ein bisschen ausformen, also auf dieses Vaterschaft, die Menschen, gerade nach den zwei Weltkriegen, die Männer vor allen Dingen suchen Vorbilder. Und Pater Pio ist natürlich auch als Mann ein Vorbild für Männer, aber auch für junge Leute, für Familien, für junge Frauen, die er auch begleitet, gibt es mehrere Zeugnisse davon, ein Vater, eine Vatergestalt, er nimmt eine Vaterrolle ein. Es fehlen ja auch die Männer sind oft gebrochen und vor allen Dingen verlieren den Glauben. Und jetzt ist er der Glaubende schlechthin, wirklich. Und diese Christusfigur in der heutigen Zeit, sogar mit den Bundmalen Jesu Christi. So, und was macht ein Vater aus? Vater muss treu sein, Vater muss ein Vorbild sein, Vater muss total friedlich sein, stark, aber ohne Aggression. Und das zeigt so Padre Pio in seinem Leben und er ist tugendreich. Ich möchte das ein bisschen mal beschreiben. Also er steht 3:30 auf. Er geht natürlich auch eher ins Bett. Es ist nicht so, dass er nur 3 Stunden schläft, sondern eben er hat eine ganz starke Ordnung in seinem Leben. Und da gibt es ein Eine moderne Form davon ist einfach eine monastische Dimension, die der heilige Pater Pio lebt, wie viele Ordensleute der Zeit. Aber ich denke mir, es ist trotzdem mal wert, einen Blick drauf zu werfen. Es gibt zum Beispiel moderne Bestseller, die das beschreiben. Und da möchte ich mal zwei nennen, Robin Sharma und Michael Lombardi. Und die gehen davon aus, oder die haben einen Frühaufsteher-Club gegründet. Und das geht da um 5 Uhr früh los. Und sie sprechen von den 3 Bs. Also man soll von 5 bis 6 3x 20 Minuten Folgendes machen. Bewegung, Beten, Bildung. So, und Padre Pio steht früh auf, 3:30, und er ist in der Kapelle, er betet und er hält die heilige Messe. Er hört gleich nach der heiligen Messe die Beichte und das mehrere Stunden am Tag. Also das ist wirklich ein Carpe Diem, wie man sich das richtig vorstellt für Gott, dass man den Tag nutzt. Ja, so, und er macht das, und jetzt sind wir beim Gebetsleben. Er betet ungefähr, also es kann ich gar nicht richtig glauben, man geht davon aus, dass er 30 bis 50 Rosenkränze am Tag gebetet hat. So, er bereitet sich mehrere Stunden auf die Messe vor. Damals war das auch noch eine Nachbereitung. Also, dann haben die Kapuziner eine ganz besondere Eigenheit. Sie haben sich mittags nicht hingelegt, wie das in Italien so üblich ist, mit der Siesta, sondern sie sind nach dem Mittagessen in die Kapelle gegangen und sie haben eine Betrachtung gemacht, was ist am Vormittag passiert, was soll am Nachmittag passieren. Also eine sehr starke Bewusstmachung der Zeit. Wie nutzen wir unsere Zeit, das Wertvollste, das uns Gott gegeben hat? Und das hat der heilige Pater Pio konsequent gemacht, also durch die ganze Krankheit durch. Und wir haben das Gleiche gehört auch vom Johannes Paul II. Wer noch mal ein bisschen näher darauf eingehen, wie er diese Beziehung zum Pater Pio gepflegt hat. Und er hat ihn ja auch selig gesprochen und heilig gesprochen. Also das hat er sich nicht nehmen lassen. Trotz Krankheit hat er das durchgezogen. Er hat so eine starke Freundschaft mit Padre Pio innerlich gespürt und ja auch eine Prophetie von ihm erhalten, dass er mal ein ganz hohes Amt in der Kirche einnehmen werde. So, und wie diese beiden großen Heiligen, Padre Pio und Johannes Paul II., sind sie alle beide große Vatergestalten geworden. Und das macht das eben aus, die Tugenden. Jetzt möchte ich mal die Untugenden vorlesen. Das ist ja vielleicht allen bekannt, aber vielleicht auch nicht allen. Es wird wieder ein bisschen bekannter, also die 7 Todsünden. Todsünden heißt es, ein alter Name, für Grundsünden, aber eben Tod der Seele. Die töten unsere Seele ab, und das passiert wirklich. Also Stolz, Geiz, Eifersucht, Zorn, Faulheit, Lust, Völlerei. Die kommen übrigens von Plato, also es sind ungefähr, ist wahrscheinlich schon ältere Vorbilder, vielleicht 3000 Jahre alt, diese Todsünden, ja. Und dann die Tugenden, die Medizin dagegen, Demut, Mildtätigkeit, Wohlwollen, Güte, Geduld, Fleiß, Keuschheit, Mäßigkeit. Und dann merken wir, dieses Leben vom Padre Pio ist voll, wie ich mal sagen, gerichtet gegen die Sünde, gegen die Todsünden durch Tugenden. Und es geht noch weiter, nämlich die Tugenden haben noch einen Schritt weiter, weil Tugenden sind natürlicher Art, und jetzt gibt es eine übernatürliche Tugend, die wir in der Taufe geschenkt bekommen durch den Heiligen Geist, nämlich für Demut arm im Geiste, für Mildtätigkeit Barmherzigkeit, für Wohlwollen Trauer, für Geduld Milde, Fleiß führt zum Hunger und Durst nach Gerechtigkeit, Keuschheit bringt Reinheit des Herzens, Mäßigkeit Verfolgung aushalten. Also diese Seligpreisung, die uns Jesus geschenkt hat, sind übernatürlicher Art, und das sind die Konstitution der katholischen Kirche. Also wir sind regelrecht eine übernatürliche Institution. Und wir müssen uns darum bemühen, dass es so bleibt, dass wir, wie ich mal sagen, einen Fuß im Himmel haben, einen Fuß auf der Erde, und dann ziehen wir den anderen Fuß nach in den Himmel. Und das zeigt uns Padre Pio, und durch seine monastische Lebensform wirklich einer wunderbaren Art und Weise. Und was diese Bestseller, Schriftsteller ja darstellen mit diesen 5 Uhr morgens aufstehen und den Tag sehr gut durchstrukturieren, das ist eigentlich ein monastisches Modell, was schon 2000 Jahre funktioniert. So, und das müssen wir vielleicht auch in der heutigen Zeit wieder entdecken. Okay, wie strukturiere ich meinen Tag richtig? Wie nütze ich den Tag auch im Gebet richtig? So, Padre Pio hat ja kein richtiges Studium gemacht durch seine vielen Krankheiten. Er wurde ja auch heimlich geweiht. Es war einfach peinlich für einen Orden. Deswegen wurde das in so einer Nebenkapelle in der Kathedrale gemacht. Und er, das hieß damals Simplex-Priester, also ein einfacher Priester, der nicht predigen konnte. Der brauchte auch eine besondere Erlaubnis, um Beichte zu hören. Man hat eigentlich die Leute, die Priester, so ein bisschen versteckt, irgendwie den Klöstern irgendwelche Arbeiten haben die gemacht oder eben auch bei Schwestern, Häusern, Messe gehalten, Beichte gehört. So ungefähr, dort können sie keinen großen Schaden machen, dort verstecken wir die. So, und das wurde auch dem Padre Pio immer vorgeworfen, er war überhaupt nicht pastoral tätig. Ne? So, und das stimmt nicht. Die Predigt wurde verlagert in den Beichtstuhl. Er hat ja zu Hunderten jeden Tag gepredigt, 1:1, in der Begleitung durch die Beichte. Er hat auch sehr, sehr viele Menschen durch geistliche Begleitung begleitet. Und wer das macht, der weiß, wie anstrengend das ist. Er hat ganz, ganz viele Briefe geschrieben, fette Bände voll. Alle seine Briefe, die er persönlich an seine geistlichen Kinder geschickt hat. Er hat dann eben auch diesen Spruch geformt, ich möchte Vater von Millionen werden. So ist es vielleicht nicht demütig, aber er hat eben gesagt, ich möchte Vorbild sein. Und das, denke ich mir, ist sehr, sehr wichtig für uns alle als Christen, müssen wir Vorbild werden. Und wie hat er das gemacht? Durch eine geistliche Elternschaft. Also, wir könnten nur so viel geistliche Kinder in unserer Zeit haben, wie wir geistliche Väter und Mütter haben. Also brauchen wir viel mehr geistliche Elternschaft. Wir brauchen viel mehr geistliche Vater und Mütter, Väter und Mütter. Und das heißt, wir müssen uns auskennen im Glauben. Wer kennt sich aus? Und das ist eben, denke ich, meine ganz große Aufgabe. Wer kann von sich sagen, ich bin Vorbild? So, und das müssen wir lernen, auch wenn es, denke ich mir, nicht das perfekte Vorbild geben kann, das ist Jesus Christus selbst, aber wir müssen uns trotzdem bemühen. So, und das hat er gemacht. Und so hat eben auch Johannes Paul II. Diese Vaterrolle angenommen. Das hat man gemerkt bei seinen Audienzen oder bei seinem Tod. Die Stadt war voll junger Leute, ja. Und dann hat er gesagt, ich bin zu euch gekommen, jetzt seid ihr zu mir gekommen, ja. Also er hat ganz viel vom Vater gesprochen, lasst mich nach Hause zum Haus des Vaters gehen. Also aus dieser Vaterschaft hat ja Johannes Paul II. Gelebt und auch der Padre Pio. Und ich denke mir, das ist eine sehr, sehr wichtige Spiritualität, auch für unser Gebet. Vater Unser spricht davon, dass wir eben auch Vaterschaft, Mutterschaft übernehmen für andere in unserer Zeit. Johannes Paul II. Ist mindestens zweimal nach San Giovanni Rotondo gereist, 1974 und dann nochmal 1987. Und auch der Papst Benedikt Emeritus war dort am 21.06.2009, also ganz am Anfang von seinem Pontifikat. So, und der Johannes Paul II. Schreibt über diese Begegnung, wo er einer Messe beiwohnt in San Giovanni Rotondo, das war 1974. Jetzt Zitat, die heilige Messe, die lang war und bei der man an seinem Gesicht sah, dass er tief litt. Ich habe seine Hände gesehen, die die Eucharistie feierten. Die Stellen der Stigmata waren mit einer schwarzen Binde bedeckt. Man war sich bewusst, dass ich hier auf dem Altar in San Giovanni Rotondo das Opfer Christi selbst vollzog, das unblutige Opfer. Und gleichzeitig ließen uns die blutenden Wunden an den Händen an dieses ganze Opfer denken, an den gekreuzigten Jesus. Zitat Ende. So, der heilige Pater Pio hat noch einen berühmten Spruch gemacht und der ist auch sehr umstritten, aber das möchte ich ein bisschen erklären. So, dass der Spruch hieß oder heißt, die Welt könne eher ohne die Sonne leben als ohne eine heilige Messe. So, und was sagt das? Warum kann er das so, wie ich mal sagen, ungeschützt sagen? Ne? Wir wollen ja alles relativieren, aber es ist so, in der Heiligen Messe feiern wir, vergegenwärtigen wir das blutige Opfer auf Golgatha in unblutiger Weise. So, und was macht das Opfer von Golgatha? Uns mit Gott, dem Vater, versöhnen. So, und diese Versöhnung mit dem Vater ist existenziell wichtig für unsere Welt. Wir merken ja in unserer Welt, wir könnten jeden Moment sterben. Also die Welt bewegt sich ganz komisch im Universum und wir haben einen ganz, ganz sensiblen Luftdruck. Wenn sich irgendwas verändert, sterben wir auf der Stelle. Also wir werden in Gottes Hand gehalten. Ja, also und wir können auch sagen, in Gottes Erbarmen gehalten. So, das Gleiche passiert in der Heiligen Beichte. Die Taufgelübde in der Beichte werden immer erneuert. So, die Sünden werden vergeben, wir werden diesem Urzustand der Taufe gebracht und damit in der Versöhnung, in die Versöhnung mit Gott, dem Vater. Heilung und Erlösung heißt Versöhnung mit Gott, dem Vater, durch den Sohn im Heiligen Geist. Das ist der katholische Glaube und deswegen sind die Sakramente so wichtig. Es ist nicht einfach so, okay, jetzt hole ich mir irgendwie die Kirsche auf dem Kuchen ab und es geht auch ohne Sakramente, sondern die Sakramente, vor allen Dingen die Eucharistie, sind existenziell wichtig für die Haltung der Welt, das Leben der Welt. Deswegen sind auch die Priester sehr wichtig. Die Priester sind Stellvertreter Christi auf Erden, die ihm ihre Stimme leihen, wenn sie sagen, das ist mein Fleisch, das ist mein Blut, ich vergebe dir die Sünden, das macht nicht der Priester, sondern sie sprechen nur in persona Christi, heißt das. Also wir sind Ikonen Jesu Christi und eigentlich müssten wir alle die Stigmata tragen, eigentlich müssten wir alle so leben wie Padre Pio. So, und das ist, denke ich mir, was Padre Pio gemacht hat. Er hat das nicht selbst gewählt, aber Gott hat das für ihn auserwählt in einer Zeit, in den 60er Jahren, 70er Jahren, wo das Priestertum unheimlich gelitten hat. Man muss sich vorstellen, zur Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils war die Priesteranzahl die höchste, die es je gab. So, paar Jahre später sind wir runtergesackt in die tiefste ja, Zahl der Priester. So mit den heutigen Schwierigkeiten, dass vielleicht sogar der Eindruck entsteht, wir brauchen überhaupt keine Priester mehr. Ne? Also Priester ist so ein alter Zopf, den wir abschneiden können. Ne? Also vielen Dank, wenn ich als alter Zopf bezeichnet werde. Ne? Aber es erlebt man überall. So ein Antiklerikalismus, der steckt ganz tief drin. Was hat uns dieser alte Knacker noch zu sagen? Dabei hat Jesus an seine Jünger dieses Hirtenamt und Priesteramt weitergegeben, unabhängig erstmal von der Qualität der Person. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass Petrus der erste Priester oder Papst sein konnte und der war psychisch auffällig. Also, und das denke ich mir, ist eben so ein Zeichen. Es kommt nicht darauf an, dass der Papst, der erste Papst vor allen Dingen ein Genie sein muss. Ne? Und so denke ich mir auch, die Priester, wir müssen uns bemühen, aber wir brauchen keine Genies sein. Und das sind wir auch nicht. Aber eben diese Krise hat der heilige Padre Pio indirekt aufgefangen und ein neues Priestertum gezeigt, ein Priestertum Jesu Christi, ein demütiges, der verfolgt wird, aber der die Verfolgung trägt, der sich eins zu eins um die Gläubigen kümmert, der geistlicher Vater wird, der ein Vorbild sein kann. Also diese Dinge, sehr, sehr wichtig. Er hat natürlich auch eine helfende Gemeinschaft gehabt, das muss man auch sagen, viele Priester leben alleine. Auch ich fahre hier mehr oder weniger alleine durch die Gegend, aber ich habe eine Gemeinschaft im Rücken. Ich habe eine Gemeinschaft, wo ich eben auch Verantwortung übernommen habe, und ich muss um Erlaubnis bitten und so weiter. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Jetzt noch eine Sache. Der heilige Padre Pio hat ja nicht nur einfach nur stundenlang die Heilige Messe gefeiert und Beichte gehört, sondern er hat ein Krankenhaus gegründet, relativ früh. Und das ist das Interessante, dass gerade in der katholischen Kirche Verkündigung und Nächstenliebe, tätige Nächstenliebe, Caritas, dazu gehört, eine Einheit bilden. Und das hat er bewiesen, das ist typisch franziskanisch auch, der heilige Elisabeth, die das Krankenhaus gründet, der heilige Franziskus, der den Aussätzigen pflegt, aber eben auch verkündigt. Das ist sehr wichtig. Heute ist vielleicht das eine, die Verkündigung vergessen. Man darf aber auch die Nächstenliebe nicht vergessen in der Verkündigung. Also und 1925, also relativ früh, beginnt er in einem Nebengebäude des Klosters ein Hospital einzurichten, einige Betten anscheinend auch schon für die ersten Pilger. Und dann 1947 ein größeres, eine richtige Klinik. Und dann 1956 baut er ein großes Krankenhaus oder lässt bauen, Troster Kranken heißt das. Und viele, viele Spenden sind eingegangen, hauptsächlich aus den USA. Und so kann er auch mit teilweise staatlichen Mitteln dieses riesengroße Krankenhaus bauen. Er kann sehr, sehr gute Ärzte gewinnen. Das wird für die damalige Zeit, ich glaube bis heute, ist das das größte italienische Krankenhaus und ich denke mir eines der besten Europas. Also wunderbar, ich war selbst dort gewesen, Franziskaner, Kapuziner laufen dort durch die Gänge, segnen die Leute. Also ist eine super Atmosphäre und mittags, früh, abends kommt das ganze Personal zusammen und betet in der riesigen, großen Krankenhauskapelle. Kirche, muss man sagen, weil es so ein Riesending ist. Also noch eine lustige Sache, der heilige Padre Pio ist ja auch Patron der Casinos. So, und wir haben verrückte Tanten gehabt, also ich sag mal abwertend, ältere Damen, und die sind zu uns im Kloster gekommen, solche Damen aus New York, und die sind dann zu uns gekommen, haben sich einen Segen geholt und haben uns gesagt, also wir gehen jetzt ins Casino, ein ganzes Wochenende, Atlantic City, und wir spielen im Namen des heiligen Padre Pio für euch. Na hoi, wie wollt ihr das machen? Wie sieht das aus? Und da haben die gesagt, wir geben euch 10% des Gewinnes. Und da haben wir gesagt, na, ob da der heilige Padre Pio zufrieden ist mit 10%. Jedenfalls kamen die wirklich am Montag an, haben uns Geld gegeben. Und sie haben gesagt, wir haben große Gewinne gemacht und wir haben das dem Padre Pio versprochen, dass ihr das was abbekommt. Ne? Und das ist ganz interessant, nämlich er hat einem gewissen, das muss ich mal nachschauen, einen gewissen Freund, Bonato hieß der, schon ein bisschen verrückter Name, und der hat für ihn in Casinos gespielt für dieses Krankenhaus, dass die das Krankenhaus bauen können, dass die an Geld rangekommen sind. Hoffentlich war es auch kein gewaschenes Geld von der Mafia. Also jedenfalls gibt es lustige Sachen. Patrick Pio bleibt auch ein Italiener. Und er hat italienische Freunde. Jedenfalls schicken die Feinde vom Padre Pio auch immer Leute in den Beichtstuhl, um ihn zu prüfen. Ja. Und sie wollen ihn auch so Bauchmiezeln, sagen wir in Sachsen, also so Honig im Bart schmieren, dass er stolz wird. Ja. Und er besteht die Prüfung, er kann die Leute erkennen, was sie wollen, was sie im Herzen führen, und er hat die Seelenschau, er beweist das mehrmals. In dieser Nachkriegszeit wird ein Spruch berühmt von ihm: Bete, vertraue und mach dir keine Sorgen. Auch sehr, sehr franziskanisch. Bete, vertraue, mach dir keine Sorgen. Und er ruft zum geistlichen Kampf auf. Er erinnert daran, dass wir die militante Kirche sind, also dass wir in uns einer Arena befinden, wo wir kämpfen sollen, nicht einfach nur auf dem Sofa sitzen. So, er betet ganz oft zu den Leuten oder sagt den Leuten, sende dir meinen Schutzengel. Und er macht so einen Deal mit den Schutzengeln. So, das ist alles irgendwie fremd in unseren Ohren, denke ich mir auch für die moderne Theologie. Würde ich mal sagen, klingt das alles wie ein Märchen, aber es ist biblisch. Ne? So, er bleibt biblisch. Er arbeitet ganz viel mit armen Seelen. Er betet für sie, hat Begegnung mit armen Seelen und er sendet sie auch, um Leute zu warnen. Ganz interessant. Also, wir sind ja noch in dieser Novene zum heiligen Erzengel Michael in diesen Tagen. Nicht vergessen, die Novene zu beten. Und Padre Pio hat eine besondere Frömmigkeit, eine besondere Liebe zum Erzengel Michael und so auch der heilige Franziskus. Viele wissen das nicht, ist der Patron der Deutschen. Und er hat ganz viele Gebete und Begegnungen mit dem Erzengel Michael. Also interessant, lohnt sich nachzulesen. Und am Ende seines Lebens erinnert er die Brüder, jetzt Zitat, liebt die Mutter Gottes und helft, dass sie geliebt wird. Betet oft den Rosenkranz. So, ich weiß nicht ganz genau, ich glaube zur Heiligsprechung wurde das Grab geöffnet und sein Leichnam ist inkorrupt. Also das ist auch mal, wie ich mal sagen, ganz katholisch, was für uns, dass wir ein Leichnam haben, der nicht verwest und so einfach eine Verehrung möglich wird. Sie haben dann diese Riesenkirche gebaut, die aussieht wie so eine Flughafenhalle, aber eben viele, viele Menschen bergen soll. Und was noch zu erwähnen ist, die haben mehrere Untersuchungen gemacht, auch nach seinem Tod oder kurz vor seinem Tod. Und ganz interessanterweise sind die Wundmale an Händen und Füßen und Seite völlig verschwunden, kurz vor seinem Tod, ungefähr 3 Tage vor seinem Tod. Und die haben sich alle gefragt, wenn man so 50 Jahre Wunden trägt, die auch noch ganz rund gewesen sein sollen, also unnatürlich, dann, wo man auch vielleicht richtig durchschauen konnte durch ein starkes Licht, also so extrem waren diese Wunden, dann bleibt keine einzige Narbe übrig. Und da hat vielleicht auch der Herr gesagt, diese Wunden waren ein Dienst. Ja, ein Dienst an der Kirche und an der Menschheit, dass man das Übernatürliche nicht vergisst. In einer Zeit der Wissenschaft, ja, des Kommunismus, des Materialismus, wo wir Leute ein bisschen geistlich dumm werden, ne, will ich mal sagen, wir verdummen durch diesen Materialismus, wir vergessen die geistliche Welt, wir vergessen den Himmel. So, und das ist ein lebendiges Erinnerungszeichen oder Ausrufezeichen des heiligen Padre Pio für unsere Zeit. Und dann eben auch ein Zeichen der Auferstehung, dass er quasi schon auferstanden war, kurz vor seinem Tod. Wie beim unserem gekreuzigten Herrn Jesus Christus, der dann erscheint, ohne die Wunden nur noch Zeichen. Und denke ich mir, das ist sehr wichtig für unsere Zeit, auch an die Auferstehung zu glauben. Dieses Leben ist nicht alles. Wir müssen auch nicht verkrampft daran festhalten. Wir sind für den Himmel gemacht. Und jetzt gebe ich wieder zurück zu Gavi Fröhlich.
Ja, vielen herzlichen Dank, Pater Paulus Maria Tautz, für diese Gedanken zu Pater Pio von Pietrelcina, dem großen, wahrscheinlich einen der bekanntesten Heiligen der katholischen Kirche, auch einem derjenige, der am meisten Widerspruch ausgelöst hat. Vielen Dank für diese Sendung, ganz besonders mit Blick auf das Gebet. Und mir ist hängen geblieben, Pater Paulus, eben diese Strukturiertheit, diese klare Organisiertheit des Ablaufs. Das heißt, bei Pater Pio war ganz viel Gnade im Spiel, aber auch ganz viel Disziplin.
Und das hat er eben schon als Kind gelernt. Und wir dürfen das nicht vergessen, dass die auch eine andere Kindheit hatten. Die haben gearbeitet als Kinder, ne? Und vielleicht fehlt uns das mit 19 Jahren, wissen viele Jugendliche, null, was sie eigentlich in dieser Welt sollen. Oder stimmt irgendwas nicht?
Viele auch noch mit 25, 30 noch
ja,
nicht.
Ja, genau. Da stimmt was nicht. Also ich denke mir, dass wir müssen irgendwie zu diesem Punkt kommen, okay, Mensch, was mache ich mit meiner Zeit, mit dieser ganzen Kraft, die ich bekommen habe? Das ist doch ein Riesenpotenzial und auch eine Verantwortung. Wir haben ja eine Verantwortung auch mit unserer Bildung und Gesundheit, die wir hier haben in Mitteleuropa, der ganzen Welt gegenüber, ne?
Also das ist ein Heiliger, mit dem man sich durchaus noch mal intensiver beschäftigen kann. Vielen herzlichen Dank, Pater Paulus, noch mal für diese Sendung, die zum Nachhören zu finden ist unter horeb.org, horeb.org in der Mediathek von Radio Horeb. Sie können natürlich auch immer CDs bestellen von den Sendungen, jetzt zum Beispiel der Gebetsschule, in der Gebetsschule der Heiligen unter 08328921120. Das ist die Nummer vom CD-Dienst. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Gabi Fröhlich. Und Pater Paulus, bitten wir noch um den Segen.
Ja, an dem heutigen Festtag vom heiligen Patre Pio, segne, behüte und heile euch und schenke euch ein sorgenfreies Herz, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.